Mit Elisabeth Scharang.
Am vergangenen Samstag zogen junge Menschen durch die Mariahilferstraße in Wien und riefen lautstark nach einer Veränderung und einer Verbesserung der medizinischen Versorgung für psychisch kranke Menschen. Ihr Fokus liegt dabei auf der Situation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Organisiert wurde die Demonstration von der Bewegung Change for the Youth. Und zwei der MitbegründerInnen sind heute bei mir im Studio. Hallo Kiana und Casey, schön, dass ihr da seid.
Hi.
Hallo.
Kiana, fangen wir doch gleich ganz am Beginn an, nämlich mit euren Forderungen an die Politik. Was wollt ihr?
Hi, ich bin Kiana, ich bin 18 Jahre alt und ich bin einer der Mitgründer von Change for the Youth und wir haben sehr, sehr viele Forderungen. Eines davon sind mehr Therapieplätze auf Kassenschein, im besten Fall gratis Psychotherapie für alle. Wir wollen, dass Patienten aus Kliniken mit Therapieanschluss entlassen werden. Die Zugänge zu Medikamenten müssen genauer gemacht werden, sodass suchtpotenzielle Medikamente nicht einfach ausgehändigt werden an Kinder. Wir fordern, ernst genommen zu werden, gehört zu werden und wir möchten, dass Pfleger in diesem Bereich von dieser Arbeit besser bezahlt werden. Wir möchten, dass Jobs im Gesundheitssystem vom Staat gefördert werden und wir nicht einen Mangel an Personal haben.
Was für euch ja irgendwie ganz wichtig ist, ist klarzumachen, dass das nicht so etwas gegen das Gesundheitspersonal ist, sondern mit dem Gesundheitspersonal.
Genau, das ist ein Kampf zusammen, sodass alles besser wird.
Casey, warum bist du eigentlich dabei bei Change for the Youth?
Also Kiana ist meine beste Freundin, schon seit über Jahren jetzt eigentlich und ich bin mit ihr durch sehr viele Höhen und Tiefen gegangen und ihre Story ist etwas, was man eigentlich wirklich genauer hinhören sollte, weil das wird auch viele Leute bewegen und ich tue mir selber nicht sehr leicht darüber zu reden eigentlich, weil ich selber auch Probleme habe, was mentale Gesundheit geht. Und vor allem, weil ich 21 bin, wird, glaube ich, meine mentale Gesundheit ein bisschen mehr nicht wirklich wahrgenommen, weil man eben mehr sein Leben im Griff haben sollte, schon in diesem Alter. Aber das ist halt nicht unbedingt leicht.
Du hast irgendwie Kerners Geschichte angesprochen. Kerner, du hast jetzt in den letzten 6 Wochen, also seit ihr diese Initiative gestartet habt, das erste Mal sehr offensiv und auch öffentlich über deine Geschichte geredet, damit sich genau einfach was tut. Und in den letzten 6 Wochen haben sich auch einfach sehr viele Menschen auch über Social Media bei euch gemeldet. Was sind da so die Rückmeldungen?
Genau, also wir haben ganz, ganz viele Geschichten gehört. Also uns haben privat sehr, sehr viele Leute geschrieben, anonym, ihre Erfahrungen in Psychiatrien und allgemein mit dem Thema Psychotherapie. Und wir haben da sehr, sehr schreckliche Geschichten gehört, Geschichten, die ich aber schon kannte, die sehr ähnlich waren von Bekannten von mir. Und da merkt man einfach den Defizit im Thema mentale Gesundheit und Psychiatrien, weil da fehlt es komplett an sozialer Hilfe. Also es herrschen viele große Defizite. Wir haben auch teilweise Bilder bekommen von Körperverletzungen, blaue Flecken, die Patienten bekommen haben von Pflegern, die überarbeitet sind und ihren Job nicht gerne machen.
Wie wichtig ist es irgendwie für dich, dass du jetzt mit deiner Geschichte, also dass du heute hier sitzt, ist nicht nur sehr wichtig, sondern man muss auch sagen, auch ein kleines Wunder. Also du hast einfach einen Selbstmordversuch überlebt. Das war für deine Freunde und Freundinnen der Grund, irgendwie zu sagen, es reicht jetzt, man muss jetzt irgendwie was tun. Ihr habt diese Initiative gegründet. Wie wichtig ist das für dich, quasi das, was da jetzt passiert, also auch für dich selber?
Also es ist mega wichtig, dass jetzt auch auf dieses Thema mehr Aufmerksamkeit kommt, denn keiner hört uns zu, hätten wir diese Aufmerksamkeit nicht. Aber da jetzt sehr viele Leute an diesem Thema interessiert sind, haben wir für Gehör gesorgt und das macht mich sehr glücklich, weil sonst immer über dieses Thema geschweigt wird. Es ist leider viel zu ungesprochen. Mentale Gesundheit betrifft uns alle, aber keiner redet richtig drüber und wenn jemand drüber redet, dann redet keiner darüber, was man ändern kann. Und wir sind halt hier und wir sind auch laut, damit sich etwas verändert und nicht nur drüber geredet wird, sodass das mentale Gesundheitssystem einfach ausgebaut wird und nicht kaputt gespart.
Das ist genau das, was wir auch in der nächsten Stunde machen wollen, darüber reden, nicht nur was ist, sondern auch was man verändern könnte. Also für eine groß angelegte europäische Studie hat das Ludwig-Boltzmann-Institut Institute Health Technology Assessment in Wien die Gesundheitssysteme von 6 EU-Ländern aus unterschiedlichen Regionen und auch Australien untersucht, und im Fokus standen dort Strategien in den einzelnen Ländern im Umgang eben genau mit jungen Patientinnen mit psychischen Erkrankungen. Und die Gesundheitsökonomin Ingrid Zechmeister-Koos wird uns heute auch erzählen, wie denn Österreich da im Vergleich abgeschnitten hat und auch welche Empfehlungen sich für Österreich aus dieser Studie ableiten lassen. Das heißt, mit ihr und mit euch beiden möchte ich in der kommenden Stunde über konkrete Ansätze, über Initiativen diskutieren, über diese massive Versorgungslücke in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, heißt, wie man die denn schließen kann. Und natürlich interessiert uns wie immer Ihre Meinung dazu. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Schreiben Sie an punkt1@orf.at oder rufen Sie an in der Sendung unter 0800 22 69 79.
When you try, but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home. I'm
Wir diskutieren heute in Punkt 1 über die Versorgungssituation für Jugendliche und junge Menschen mit psychischen Erkrankungen. Kiana und Casey von der Initiative Change for the Youth sind bei mir im Studio. Kiana, du hast vorhin gesagt, es ist dir total wichtig, also auch wenn du nicht so gute Erfahrungen gemacht hast, trotzdem die Message nach außen zu bringen, dass wenn jemand Probleme hat, man sich auf jeden Fall Hilfe sucht.
Genau, also wir reden natürlich über die Defizite und die Probleme im mentalen Gesundheitssystem, aber wir wollen auf keinen Fall, dass irgendwer denkt, oh mein Gott, ich hole mir keine Hilfe, weil da so viel Schlechtes passiert. Nein, es passiert da genauso viel Gutes. Ich kenne viele Pfleger und Pflegerinnen, die ihren Job ernst nehmen und Menschen täglich helfen. Und wenn ihr Hilfe braucht, geht einfach zur nächsten Anlaufstelle, holt euch Hilfe. Wir sorgen dafür, dass es nur noch besser wird und ausgebaut wird, sodass jeder die Möglichkeit hat, Hilfe zu bekommen.
Ingrid Zechmeister-Kross, schönen Nachmittag auch, dass Sie bei uns im Studio sind. Ich möchte gleich auf diese Studie zu sprechen kommen, die Sie als Gesundheitsökonomin am Austrian Institute for Health Technology Assessment in Wien gemacht haben. Da ging es um einen Vergleich von Gesundheitssystemen in unterschiedlichen Ländern. Was war so da genau die Fragestellung?
Ja, also wir haben uns angeschaut in einem Team, also ich habe es nicht alleine gemacht, welche Empfehlungen, welche Konzepte, welche Ideen haben andere Länder entwickelt, um die psychische Gesundheit ihrer Kinder und Jugendlichen zu verbessern. Und da haben wir geschaut, dass wir möglichst unterschiedliche Systeme hereinnehmen, nicht nur die, die möglichst ähnlich zu Österreich sind, um wirklich auch Inspirationen zu bekommen. Wir haben unterschiedliche geografische Regionen abgebildet, also Ländervertreter aus verschiedenen europäischen Regionen und eben auch aus verschiedenen Gesundheitssystemen, um hier diese Vielfalt hereinzubringen. Insgesamt haben wir uns 7 Länder angeschaut, 6 europäische und Australien.
Wo sind denn die großen Unterschiede zu sehen?
Also zum einen ist einmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Länder so etwas wie eine nationale Strategie haben für die Verbesserung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. So etwas gibt es in Österreich in der Form nicht. Der Vorteil ist, dass sich da alle Vertreter der verschiedenen Bereiche, die etwas mit dem Thema zu tun haben, gemeinsam an einen Tisch setzen und wirklich überlegen, wo wollen wir hin, was haben wir für Ziele und sich auch überlegen, Indikatoren, um zu prüfen, erreichen wir diese Ziele überhaupt. Und das hat auch einen symbolischen Charakter, weil damit das Thema einen anderen Stellenwert bekommt. Also das ist ein Unterschied, der uns aufgefallen ist und den ich als Inspiration auch für Österreich hereinholen würde.
Also wenn man auf der Webseite des Sozialministeriums nachliest, da findet man schon sowas wie einen nationalen Plan, eine Strategie. Allerdings muss man auch sagen, die Seite wurde seit 2020 nicht abgedatet. Also wie zufrieden sind Sie mit dem, was da steht?
Na, das ist natürlich eine wichtige Strategie, nur sie betrifft die psychische Gesundheit allgemein und es macht dann schon noch einmal einen Unterschied, eine eigene zu haben für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, denn da braucht es ganz andere Ansätze, ganz andere Versorgungsstrukturen und was vor allem auch wichtig ist, und das ist in diesen Länderdokumenten auch sehr prägnant nachzulesen, wir brauchen einen stärkeren Fokus auf die Prävention und auf die Förderung der psychischen Gesundheit, während wir in Österreich sehr stark auch eigentlich auf die Systeme schauen, wo bereits Probleme da sind. Natürlich, das ist wichtig, denn da gibt es ja wirklich auch Mängel. Aber
was würde Prävention heißen?
Ja, das beginnt schon im Schulbereich zum Beispiel, dass viel mehr informiert und die Kinder einfach viel mehr Bescheid wissen, wirklich, was ist psychische Erkrankung? Auch es gibt sehr viele Mythen, die man da hinterfragen kann, ja? Also dass das zum Beispiel vererbt wird oder dass man selber schuld ist oder da gibt es alle möglichen Dinge, die man einfach richtigstellen könnte. Und geht aber dann auch weiter, also ein ganz wichtiges Thema ist, neben der Information und dem Schulbereich so etwas wie Kinder psychisch erkrankter Eltern zum Beispiel. Die haben ein sehr hohes Risiko, selber wieder psychisch zu erkranken. Und das wäre dann so eine bestimmte Zielgruppe, auf die man präventiv viel genauer hinschauen müsste, sodass die Kinder gesund bleiben und man sie frühzeitig wahrnimmt und unterstützt, dass sie gesund bleiben und nicht wartet, bis sie dann wirklich selber auch Probleme haben. Also das wären zwei Beispiele, die auch angeführt sind in diesen Dokumenten.
Kerner, wenn es darum geht, irgendwie selber ein Bild zu kriegen oder einen Begriff oder mal ein Wort dafür zu haben, wie es einem geht. Wie war das bei dir? Also wann hast du das erste Mal jemanden gehabt, der dir geholfen hat, einzuordnen, was eigentlich los ist mit dir?
Das war ein langer Weg, bis ich eigentlich solche Fragen gestellt gekriegt habe von der professionellen Seite. Das war nachdem ich eine Überdosis hatte und ich eingeliefert wurde. Selbst dort waren die Gespräche nicht wirklich sehr ausführlich, aber sie haben mich gefragt, wie es mir geht, und meistens habe ich meine Worte nicht gefunden dafür. Weil, wie geht es dir? Wie geht es dir, ist eine Frage, die hörst du ziemlich jeden Tag, und du denkst nicht drüber nach und antwortest schnell. Aber wie es dir wirklich geht, das wissen die meisten gar nicht. Es gibt diese Worte oft nicht, um sie zu erklären. Deswegen merkt man es oft an der Art und Weise, wie ein Mensch handelt und sich mit sich selbst beschäftigt und sich um sich selbst kümmert. Darauf muss mehr geachtet werden. Die Menschen müssen ein Auge dafür finden und recognizen, wie es jemandem geht.
Was heißt das da?
Ja, das spricht auch ein Thema an, das in diesen Dokumenten wirklich auch beschrieben wird, nämlich es wird auch über eine Organisationskultur gesprochen und über eine Systemkultur und über die Haltung der Fachkräfte gegenüber den jungen Menschen, und da werden dann also Eigenschaften genannt, dass man halt den Kindern, wenn sie in dieser Situation Hilfe suchen, dass man ihnen offen und aufgeschlossen begegnen soll, unvoreingenommen, ohne Vorurteile an sie glauben, dass man ihnen zu verstehen gibt, wir hören euch zu und wir vertrauen auf euch. Ja? Und das sind schon so, dass, wenn das so ganz prägnant da auch steht, finde ich, das macht auch noch einmal einen Unterschied, weil man sich dann auch darauf beziehen kann, als jemand, der dann im System vielleicht mal die Erfahrung nicht gemacht hat oder schlechte Erfahrung gemacht hat, dass es eben auch ein Bekenntnis gibt von Seiten der Berufsgruppen zu so einer Haltung. Und das hat mir auch sehr gut gefallen in diesen internationalen Dokumenten.
Der Herr Hochkerneff hat uns angerufen. Herr Hochkerneff, Sie sind Psychotherapeut und haben eine Gruppe für junge Erwachsene.
Ja, guten Tag.
Guten Tag. Wie ist es aus Ihrer Praxis heraus, also wenn Sie zuhören, auch was die Kiana erzählt?
Ja, zuerst einmal größten Respekt für die Damen und Herren, die da jetzt in der Sendung sind. Das ist genau die Stoßrichtung, die es braucht, um aus dieser Sprachlosigkeit herauszukommen und aus diesem verborgenen Leid, das ja psychisch Erkrankte insgesamt, aber die jungen Leute besonders betrifft. Und deswegen haben wir vor 3 Jahren in der psychotherapeutischen Ambulanz in Wien im 3. Bezirk eine Gruppe eröffnet für junge Erwachsene zwischen 18 bis 28. Und ich bin fasziniert, also wie gut die Hilfe angenommen werden kann und wie ernsthaft sich die Patientinnen und Patienten auseinandersetzen mit ihren Fragestellungen. Es braucht oft nur eine regelmäßige und ernsthaftes Miteinander in einer Gruppe, und es sind wesentliche Verbesserungen zu erzielen. Was ohnehin schon angesprochen wurde, ist die unendliche Unterversorgung der Kinder und Jugendlichen in Österreich. Wir wissen ja, und das ist meine zweite Funktion, ich bin Mitglied des Psychotherapiebeirates am Bundesministerium für Gesundheit. Wir haben in Österreich jährlich 23% aller Personen sind psychisch erkrankt, sodass Psychotherapie hilfreich wäre. Wir erreichen 14% im Gesundheitssystem, die werden sozusagen registriert. Davon wären 7% zur Therapie motivierbar, und wir erreichen mit allen Therapeutinnen und Therapeuten in Österreich knapp 3,8%. Das bedeutet, in Österreich werden im Jahr 350.000 Personen mit Psychotherapie versorgt. Wir bräuchten Plätze für 700.000 Personen. Und das ist natürlich ein systemisches Problem, wie auch die Kollegin gesagt hat. Wir haben in Österreich keinen Mental Health Plan, der hier einen Behandlungspfad eröffnet, wo Patienten schon im zweiten Kontakt an der richtigen Stelle zugewiesen und auch erfasst werden. Und das ist ein systemischer Fehler in Österreich, weil ein Großteil der Therapie nicht voll finanziert ist. Wir haben zurzeit 80 Millionen Euro pro Jahr, die ausgeschüttet werden für Psychotherapie. Das ist weniger als die Kostensteigerung der Medikamente in Österreich pro Jahr bedeutet. Und wir bräuchten 320 Millionen, um eine Grundversorgung herzustellen. Also Sie sehen hier dieses systemische Versagen, besonders seitens der Krankenkasse natürlich, hier eine Regelung herbeizuführen und damit sozusagen die psychische Leid zu verhindern. Es gibt noch eine Zahl von der OECD, die Folgekosten der nicht behandelten psychotherapeutischen Anliegen der Österreicherinnen kostet 4% des Bruttonationalprodukts. Das bedeutet einen jährlichen Verlust von 13,8 Milliarden Euro durch psychische Erkrankung. Das alles erfahren Sie unter der Homepage des ÖBVP, des Deutschen Bundesverbands für Psychotherapie, unter der Zusatzbezeichnung Positionspapiere, wo wir das alles sehr deutlich mit offiziellen Zahlen unterfüttert haben.
Es ist natürlich die Frage, jetzt hat man diese Zahlen, was macht man damit? Also ich meine, Sie reden aus Ihrer Praxis heraus und müssen quasi auch damit wahrscheinlich schon seit vielen Jahren umgehen. Also was braucht es für einen Strukturwandel, der wahrscheinlich auch in einer gesellschaftspolitischen Diskussion, also wie wichtig oder gleichgesetzt wird psychische Krankheit mit anderen Krankheiten zum Beispiel?
Ja, leider nein. Das ist natürlich die nicht nur rhetorische, sondern besonders leidvolle Antwort, weil das psychische Leid in Österreich immer noch, und ich sehe das weiter in der Folge der Missachtung psychischer Problematik als Schwächezeichen und letztlich auch als Nachwirkung des Nationalsozialismus, der Vernichtung psychischer Krankheit als lebensunwertes Leben, dass hier auch 70, 80 Jahre später immer noch nicht eine Gleichbehandlung der Patientinnen durchgeführt wird. Sie müssen sich vorstellen, dass es in Ostösterreich immer noch die sogenannte Kontingentierung von Psychotherapie gibt. Das heißt, die Kasse bietet pro Jahr eine bestimmte Anzahl von Stunden an und wenn Sie dann im November eine Depression bekommen, müssen Sie auf den Jänner warten, weil die Stunden leider aussehen. Stellen Sie sich das vor, wir würden das machen mit Insulin oder mit erkrankten Patienten, die Insulin brauchen, wo man sagt, es tut mir leid, im Oktober ist das Kontingent aus, kommen Sie im Jänner wieder. Also eine enorme Ungleichbehandlung, die lediglich durch eine Initiative des Gesundheitsministers aufzuheben wäre, denn die Krankenkasse sagt ganz cool, wenn es der Gesetzgeber verordnet, zahlen wir es schon. Mhm. Und daher sozusagen ist die äußerste Priorität, so wie die Personen, wie ihre Patientinnen und Patienten und Damen und Herren jetzt in der Sendung, Patienteninitiativen sind am stärksten, verbünden sie sich mit den Patientenorganisationen Österreichs und trauen sie sich, so wie sie es jetzt tun, in die Öffentlichkeit. Ich kann nur gratulieren und bitte um Fortsetzung.
Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich möchte auch gleich einen Kommentar eines Hörers aufgreifen, der es unprofessionell findet, dass ich Diana und Casey duze. Wir haben darüber vorhin gesprochen, das war für Sie in Ordnung so. Und meine drei Gäste haben sich untereinander ausgemacht, sich zu duzen. Insofern machen wir das Gesprächsklima so, wie es für die Gäste am besten ist. Gehen wir nochmal in die Praxis zurück, Jana. Also dein Auftreffen oder dein Erstkontakt mit einem Gesundheitssystem, wie war das?
Es war sehr einsam. Also als ich zum ersten Mal in den Kontakt dorthin kam, war ich schüchtern und ich habe überhaupt keine Hand bekommen, die in meine Richtung gekommen ist. Ich habe keine Gesprächsangebote bekommen. Und Therapie war kein Standard dort, also das war kein Teil des Alltags. Ich habe Medikamente bekommen und habe Zeit mit mir selber verbracht. Ich war die ganze Zeit allein, ich habe nicht geredet und ich habe keine Therapie erhalten, was halt auch ein großes Defizit da löst, weil Medikamente nicht die einzige Therapieform sind, die benutzt werden sollte in Wien. Ja.
Casey, als jemand, der eine Freundin hat und die in ihrem Weg begleitet, also ich glaube, dass es um quasi Angehörige und Freunde immer auch in großem Maße geht. Also wie ist es dir gegangen, das mitzuerleben und auch letztlich dann nicht viel tun zu können?
Also der Gedanke daran, dass Kiana jetzt nicht neben meiner Seite wäre, ist unvorstellbar und ich glaube, viele Leute, die auch bereits Leute verloren haben, eben durch Suizid, werden das sehr gut nachvollziehen können. Ich bin sehr dankbar, dass Kiana noch neben mir stehen kann. Ich habe den Anruf um 3 Uhr in der Früh bekommen. Ich war am Schlafen und ich hab das erstmal nicht realisieren können, dass Kiana auf einmal weg gewesen wäre, weil am Vortag habe ich mit ihr noch gesprochen gehabt und es hat für mich so erschienen, dass Kiana es halbwegs gut gehen würde und daran merkt man, wie schnell eigentlich sowas gehen kann. Also akute Fälle sollten mehr ernst genommen werden. Das ist das, was ich eigentlich denke. Und ich kann nur für mich reden, aber was andere Freunde von uns gedacht haben, will ich mir nicht wirklich erdenken müssen. ich glaube, viele von uns haben auch gedacht, dass Kiana eventuell nicht mehr nach der OP gehen könnte. Aber das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Sie hat es heile geschafft.
Das heißt, du hast das wirklich große Glück gehabt, diesen Suizidversuch auch so zu überleben, dass du jetzt nicht im Rollstuhl sitzt.
Genau. Ich nach meinem Suizidversuch war ich auf jeden Fall sehr lange eingeschränkt. Ich konnte mich nicht bewegen. Es ging gar nichts bei mir. Alles hat wehgetan. Ich hatte die Schmerzen meines Lebens. Klar, das habe ich mir selber eingebrockt, aber es hätte vermieden werden können. Hätte ich Therapie bekommen, hätte ich die geeignete Psychotherapie bekommen und die geeignete Hilfe, als ich in einer akuten Lage war, dann wäre das nicht passiert. Und dann könnte ich bis heute noch gehen.
Was ist damals passiert? Weil du bist ins Krankenhaus eingeliefert worden, schon in einer Krise davor. Und da hat man dich dann abgewiesen.
Genau, also meinen Freunden ist halt meine Situation ein bisschen aufgefallen. Ich wurde 2 Tage hintereinander mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren, da ich eben in einer akuten Lage war. Aber dort bei der Ankunft wurde ich halt schlecht behandelt. Ich wurde nicht ernst genommen und ich wurde wieder weggeschickt. Das war 2 Tage hintereinander und ich habe keine Hilfe bekommen, kein Hilfsangebot. Am 2. Tag war ich auch nur für... Ich bin angekommen, habe mich bei den Rettungssanitätern bedankt. Die waren sehr, sehr nett. Und bei der Übergabe bin ich gleich 2 Minuten dort gewesen. Die haben zu mir gesagt, ja, was machst du schon wieder hier? Was soll das? Die haben Sachen zu mir gesagt, die ich jetzt auch gar nicht so erwähnen muss. Ich wurde auf jeden Fall schlecht behandelt. Und das hat halt mit einem Schuss meinen ganzen Mut, den ich aufgebracht habe, um halt eben um Hilfe zu bitten, einfach weggeschossen. So, sich Hilfe zu suchen, kostet halt Unmengen an Mut. Und den habe ich halt Tage vor meinem Suizid aufgebracht, aber leider vergeblich. Und das darf nicht passieren. Denn es hätte vermieden werden können. Ich habe um Hilfe gebeten. Ich habe versucht, auf meine Lage aufmerksam zu machen, mit Tränen in den Augen. Und trotzdem wurde über mich hinweg gesehen. Und aufgrund von Bettmangeln und Ärzten, die überarbeitet sind, wurde ich einfach im Stich gelassen.
Jetzt habt ihr über diese Initiative, die ihr gegründet habt, um genau auf das aufmerksam zu machen und auch zu schauen, dass das einfach in diesem Ausmaß nicht mehr passiert, ja auch mit Ärzten und Ärztinnen zu tun, mit denen ihr quasi gemeinsame Aktionen macht. Was gibt dir dieser Austausch jetzt? Also was gibt dir diese Möglichkeit, da jetzt irgendwie aus einer anderen Position heraus aktiv zu werden?
Ich finde das super, weil alleine schon, wenn wir einen Arzt, einen Therapeuten erreichen, der über dieses Thema nachdenkt und dann in seinen Job geht und es besser macht, da haben wir schon was erreicht. Und wir wollen halt viel mehr natürlich erreichen, aber allein dabei sind wir schon glücklich, wenn wir irgendwen dazu bringen, nachzudenken und aufzupassen, wie er seinen Job ausübt und dass man auf seine Mitmenschen achtet, da erreichen wir schon alles, was wir wollen. Und wir versuchen natürlich, den Rauch und die Leute vom Gesundheitssystem zu erreichen, damit auch groß gehandelt wird und ausgebaut wird und sodass halt eben alles besser wird.
Also da wegzuschauen ist schon ein großes Privileg eigentlich, weil es gibt sehr viele Minderheiten, die auch sehr viel mit mentaler Gesundheit zu kämpfen haben. Und das sollten wir auch anerkennen eigentlich, weil sei es Rassismus, sei es Homophobie, sei es Transphobie, sei es sonstiges, wissen Sie, das hat alles mit Mental Health zu tun. Und deswegen sollten wir mehr inklusiv sein und das auch wahrnehmen.
Die Katharina hat uns geschrieben, sie sagt, ich beobachte als Lehrerin, dass es vielen Jugendlichen psychisch gar nicht gut geht. Als Lehrerin fühle ich mich, vor allem wenn ich genauer die Probleme der Jugendlichen wahrnehme, ziemlich alleingelassen und auch teilweise überfordert mit dieser Tatsache. Es bedarf dringendst eine Unterstützung von Lehrerinnen in psychosozialen Belangen, wie zum Beispiel eine dringende Etablierung von regelmäßiger Schulsozialarbeit bzw. schulpsychologischer Unterstützung in allen Schulen und das nicht nur einmal im Monat. Die seelische Gesundheit der künftigen Generation sollte uns in der Gesellschaft aus vielen Gründen sehr wichtig sein, schreibt sie. Kiana, wie war das bei dir an der Schule?
Ich wusste eine lange Zeit gar nicht, dass wir eine Schulpsychologin haben, da sich diese nicht gemeldet hat. Ich finde, sie sollte eigentlich durch die Klassen gehen und sich vorstellen. Herausgefunden habe ich es dann durch einen Zettel, der am Gang hang, über diese Schulpsychologin. Ich habe sie nie gesehen, ich habe auch nie mit ihr geredet, aber jemand, den ich kenne, hat mit ihr geredet und sie hat ein bisschen ihr Herz ausgeschüttet, aber die Schulpsychologin hat dieses Gespräch komplett kurz gemacht und wir haben das Gefühl, dass die Schulpsychologin einfach nur das schnell abhacken wollte und nicht wirklich Zeit hatte oder sich Zeit genommen hat. Das heißt, es mangelt da schon sehr. Wir brauchen viel mehr Schulpsychologen, die mehr Zeit haben und öfters in der Schule sind und sich vorstellen und vielleicht auch Workshops machen etc.
Ja,
das entspricht eindeutig auch den Empfehlungen aus den internationalen Dokumenten, dass in den Schulen wirklich Personal für dieses Thema da sein soll. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, also Mental Wellbeing, Staff, Members, auch die Schulpsychologinnen, die jetzt genannt wurden, alle möglichen Personalstrukturen, die man hier sich überlegen kann. Aber es wird nicht gehen, ohne dass wir einfach hier wirklich mehr Ressourcen in die Hand nehmen. Und da möchte ich auch noch einmal unterstreichen, was der Vorredner gesagt hat, dass es einfach eine Benachteiligung auch des Systems gibt, was jetzt die psychischen Krankheiten anbelangt im Vergleich zu den körperlichen Erkrankungen, was die Ressourcenverteilung anbelangt. Also wir geben gut und gerne für die Therapie von körperlichen Problemen mittlerweile mehrere hunderttausend Euro aus pro Patientin. Das ist es uns wert, aber es muss uns genauso viel wert sein, dann auch für die psychischen Probleme auch in entsprechendem Umfang Ressourcen zur Verfügung zu haben.
Warum ist das so, dass wir für Reha, also mit körperlichen Dingen zum Beispiel, so viel Geld haben und warum ist das bei psychischen Krankheiten nicht so?
Ja, also ich kann nur hier spekulieren. Also für mich ist ein Grund schon, dass bei vielen körperlichen Erkrankungen haben wir die Hightech-Medizin, haben wir sehr teure neue Therapien, sei das jetzt für seltene Erkrankungen, für Krebserkrankungen. Da profitiert natürlich auch eine ganze Industrie davon. Und für die psychischen Erkrankungen geht es viel mehr um eine Gesprächsmedizin und weniger um die Hightech und um die teuren Geräte. Und hier gibt es weniger Lobby und weniger Profiteure. Und ja, auch die Psychopharmaka sind jetzt nicht in einer Größenordnung, wo sich solche Gewinne machen lassen, wie eben zum Beispiel für neue Gentherapien für seltene Erkrankungen. Und das ist für mich schon auch neben dem Argument, das der Vorredner am Telefon gesagt hat, dass es eben auch historische Gründe hat, ist das für mich ein Punkt, warum es hier diese Benachteiligung gibt.
Der Herr Peer hat uns angerufen. Schönen Nachmittag.
Hallo, ja?
Ja, Sie sind auf Sendung.
Ich bin auf Sendung, ja. Ich bin selber ein ehemaliger Betroffener und ich finde halt, vielleicht kann man für junge Leute so eine Art Buddy-System einführen, wo vielleicht ehemalige psychisch Kranke anderen psychisch Kranken helfen, die begleiten ein Gespräch mit ihnen führen können, weil sie aus der eigenen Erfahrung wissen, wie es ihnen selber geht.
Sie meinen irgendwie ein Buddy-System in Form von quasi ehemalig Betroffene unterstützen Menschen, genau, die in einer Akutsituation sind?
So ist es, genau, ja.
Kiana, wie siehst du sowas?
Ich finde das super. Ich finde, Leute, die selber betroffen waren, haben natürlich sehr viel Erfahrung und von dem her würde ich das sehr unterstützen. Es sollte aber allgemein angefangen dabei beim Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem sollte Jobs in diesem Gesundheitssystem fordern, weil es gibt viele Leute, die betroffen waren und in diese Richtung arbeiten möchten, aber nicht das Geld für diese Ausbildung haben. Deswegen, die Ausbildungen in diesem Job sollten gefördert werden, sodass betroffene Leute ihre Erfahrung nützen können und das so einsetzen könnten. Aber die Idee von dem Anrufer finde ich super. Und das wäre schon mal ein Anfang, ihm zu helfen.
Also es gibt teilweise Ansätze in diese Richtung, auch schon in Österreich. Also gerade in der Erwachsenenpsychiatrie gibt es so Peer-Projekte. Aber wie ihr richtig sagt, also wichtig ist schon, dass das dann nicht Gratisarbeit ist, sondern dass das auch entsprechend bezahlt wird, dass es da eine entsprechende Ausbildung gibt. Aber in manchen Bereichen tut sich da Gott sei Dank was.
Schreiben Sie uns Ihre Meinung und erzählen Sie über Ihre Erfahrungen an punkt1@orf.at und rufen Sie an unter 0800 22 69 79.
when you're weary, feeling small.
Mit meinen Gästen über die Situation der psychiatrischen Versorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wie kann man Zugangsbarrieren abbauen und welche Rolle spielt auch die Früherkennung von psychischen Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen? Und eine Hörerin hat geschrieben, die gerne anonym bleiben möchte. Sie sagt, ehrenamtlich bin ich online bei der Telefonseelsorge tätig, in erster Linie im Chat. In jedem Dienst werde ich mit Selbstmordgedanken, Selbstverletzungen, Depressionen, Mobbing und Panikattacken von Kindern und Jugendlichen konfrontiert und erlebe eine Sprachlosigkeit dem sozialen Umfeld gegenüber. Weder Eltern, Freunde, Lehrende sind anscheinend Ansprechpersonen. Oftmals bin ich ratlos, wenn Einwortmeldungen kommen, Wie soll ich da reagieren? Es ist ein langwieriges, schreibt sie, und vorsichtiges Herantasten an die Problematik. Es hat doch ein Hörer davor eine Frage gestellt, auch auf das Umfeld und die Familie betroffen. Chiara, inwieweit ist denn die Familie da überhaupt eine Hilfe? Also ist das das Umfeld, wo man darüber sprechen möchte? Oder braucht es da einfach Leute von außen?
Also ich kann aus meiner Erfahrung und von meinen Freunden sagen, dass man lieber mit Leuten redet, die man vielleicht nicht jeden Tag sieht, da wenn man mit der Familie redet, da oft eigentlich die Problematik entstanden ist. Also viele Leute haben Probleme zu Hause, entfliehen von zu Hause wegen Streit und so weiter. Und das sind halt Eltern dann nicht der Ansprechpartner. Und da man halt mit ihnen lebt, mit ihnen sie jeden Tag sieht, möchte man einfach nicht so gerne mit denen über so private Sachen reden, da das einfach sehr nicht sehr angenehm ist. Deswegen, ja.
Casey?
Ich finde auch, dass ein Drogenproblem insbesondere dann groß wird, wegen der Familie tatsächlich. Viele Jugendliche wollen eben nicht in dem Haushalt dann sein und verfangen sich dann in Drogen. Und so entstehen dann Drogenprobleme. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt eigentlich, weil Drogenmissbrauch ist halt keine lustige Sache, ganz und gar nicht. Das kann Zukunft zerstören und das zerstört auch viele Zukünfte.
Du wolltest vorhin auch noch eingehen auf die Situation und das passt hier ja quasi wie die Faust aufs Auge im wahrsten Sinn des Wortes, wenn man über Corona spricht und das, was diese Isolation, die viele junge Menschen erlebt haben, ausgemacht hat. Also wir wissen, wie die Statistik ist. Wir wissen viel zu wenig über die Menschen, die hinter dieser Statistik stehen. Was wisst ihr aus eurer Erfahrung, aber auch aus den Menschen und den Freunden, mit denen ihr sprecht, was diese Zeit irgendwie für Schäden hinterlassen hat?
Im Zuge der Pandemie haben sich die Suizidraten verdreifacht. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass halt eben viele Leute von ihrer Routine, jeden Tag in die Schule gehen, einfach nach Hause geschickt wurden und zu Homeschooling umgewandelt wurden und so auch in Kontakt waren mit Eltern, mit denen sie vielleicht öfter Streit haben. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich dann die Schule abgebrochen habe nach einem Jahr Homeschooling, einfach weil es viel zu schwer war für mich. Und es einfach dieses Jahr in Homeschooling hat meine ganzen Nerven sozusagen geraubt und das Schulsystem war sozusagen nicht für mich mit meinen mentalen Problemen gemacht. Und ich musste mit der Schule aufhören, ich habe meine Routine verloren, ich habe meine Freundin nicht mehr jeden Tag gesehen und mir ging es immer schlechter und ich bin auch in meine Sucht geraten und bin von zu Hause so oft wie möglich draußen gewesen, habe nicht zu Hause geschlafen, einfach nur um von dort zu fliehen und Schutz zu finden. Ja.
Ich finde, mit den ganzen Lockdowns ist auch ein riesiges Isolationsproblem entstanden, wovon ich auch selber persönlich berichten kann. Ich habe ein großes Isolationsproblem mittlerweile entwickelt und wenn ich mich schlecht fühle, dann habe ich auch den Drang, teilweise nicht mehr rauszugehen, mich nicht mehr bei den Leuten zu melden und das ist halt eben, das hat sich dann eben alles dann so entwickelt mit der Zeit, mit den Lockdowns und das Ganze und das ist halt, ja, sehr belastend.
Also das ist ein totaler Irrglaube, dass man jetzt einfach in den Alltag wieder übergehen kann, weil die Welt geht so schnell dahin. Ja? Also wir reden jetzt kaum noch von Corona, wir wissen aber also nicht nur Long-Covid, sondern viele andere Long-Covid-Schäden, Beschädigungen, von denen ihr sprecht, das ist ja nicht einfach weg. Also ihr könnt zwar durchs Leben spazieren, aber das, was in euch vorgeht, ist ja nicht einfach weg.
Ja, also absolut. Auch etwas, was ich ansprechen will, ist häusliche Gewalt. Eben weil man auf vier Wänden zusammen ist mit der Familie und wenn man sich da nicht wirklich gut verträgt mit der Familie, würde ich jetzt mal sagen, dann können halt Auseinandersetzungen entstehen und es sind viele Auseinandersetzungen entstanden während der Pandemie und das natürlich hat auch eine Auswirkung auf die mentale Gesundheit.
Dass ihr jetzt gemeinsam eine Initiative gegründet habt, also ich glaube, es geht hier auch sehr viel um das Gemeinsame, oder?
Genau. Genau, wir von Change for the Youth, wir arbeiten zusammen, weil nur zusammen und mit anderen Menschen können wir was verändern. Bevor wir überhaupt Aufmerksamkeit bekommen haben, hat uns keiner zugehört. Aber wir haben jetzt die Aufmerksamkeit, wir nützen sie und wir wollen etwas bewegen und wir werden nicht aufhören, wie es gehandelt wird.
Frau Zechmeister-Groß, wenn wir jetzt nochmal auf diese vergleichende Studie, wo sehr konkrete Empfehlungen drinnen sind an Österreich und damit man diese Versorgungslücken schließen kann. Jetzt haben wir schon über einige Punkte geredet. Können Sie nochmal ganz konkret sagen, also wir haben auch über die Mitbestimmung gesprochen. Was wird in anderen Ländern zum Beispiel gemacht?
Ja, genau. Also das ist auch ein Thema, das sehr prägnant hier vorkommt, die Kinder und Jugendlichen oder die Kinder und ihre Eltern stärker zu beteiligen, und zwar nicht nur, was jetzt die Entscheidungen in ihrer eigenen Behandlungen anbelangt, sondern auch, wenn es um die Entwicklung von neuen Programmen geht. Also da werden wirklich die Jugendlichen mitbeteiligt, gemeinsam zu überlegen, beispielsweise, wie können wir es schaffen, dass in Zukunft alle jungen Menschen, wenn sie ein psychisches Problem haben, wissen, an wen sie sich wenden können. Und das entwickeln dann nicht die ExpertInnen alleine, sondern gemeinsam mit den ganzen kreativen Ideen, die die jungen Menschen ja auch dazu haben, zum Beispiel die Kommunikationskanäle, die sie nutzen, Social Media oder die Informationsquellen, die sie nutzen, das auch, dieses Wissen und diese Expertise auch wirklich zu nützen, und gemeinsam etwas zu entwickeln, das auch dort ankommt, wo die Jugendlichen sind. Und da gibt es dann so Begriffe wie Co-Development und Co-Design, wo man wirklich versucht, alle, die von einem Problem betroffen sind und die etwas dagegen tun können, sitzen gemeinsam an einen Tisch und entwickeln das gemeinsam.
Das heißt, man braucht auch in jeder Hinsicht eine interdisziplinäre Auseinandersetzung.
Absolut.
Also es geht nicht mehr, dass das in den einzelnen Bereichen passiert.
Genau.
Was Sie vorhin, was Sie mir auch erzählt haben, was ich spannend fand und ich tatsächlich auch nicht am Schirm hatte, weil Sie erzählt haben, also der Bereich Justiz, Jugend, Strafvollzug ist ein ganz wesentlicher, und da fragen dann die anderen Experten und Expertinnen oft, was hat das jetzt mit psychischer Gesundheit zu tun?
Genau, also das ist ein Bereich, der in Österreich völlig unbeachtet wird, dass auch in Haft Jugendliche gibt, die sehr viele davon nämlich haben psychische Probleme. 90% der Jugendlichen in Haft haben psychische Erkrankungen, 60% sogar mehr als eine. Und das Problem ist, die werden dort mehr oder weniger verwahrt, ohne dass sie wirklich behandelt werden. Und diese Problematik, glaube ich, ist vielen gar nicht bewusst. Und auch wenn es da nicht um so viele Jugendliche geht, Gott sei Dank sind ja nicht Unmengen an Jugendlichen in Haft, aber diejenigen, die das betrifft, die sind wirklich ganz stark unterversorgt. Und daher wäre das neben dem Gesundheitsbereich, neben dem Bildungsbereich, neben dem Sozialbereich noch ein weiterer Bereich, wo sich die Zuständigen gemeinsam eben an einen Tisch setzen müssten und sich zu überlegen, was können wir insgesamt tun, um die Lage zu verbessern.
Wie weit dieses Thema ist, zeigt auch das E-Mail von der Frau Lepschi. Sie schreibt, ich betreue als ehrenamtliche Pflegemutter unter anderem ein 10-jähriges Kind, das sich seit über einem Jahr extrem verändert. Er steht im Fadenkreuz von Sozialisierung, alleinerziehender Mutter, vierer Kinder als Migrantin. Er hat mehrfach versucht, auszurasten, seinen Zwillingsbruder zu verletzen und aus seiner Situation zu flüchten, wenn er nicht bekommt, was er will. Ich hatte bereits mehrere Polizeieinsätze, die entstanden sind, weil wir eine Rettung gebraucht hätten und ich angerufen habe, wer helfen kann. Beim letzten Einsatz in der Nacht, wo er aus dem Fenster abhauen wollte, wurde von zu Hilfe gerufenen Polizisten ein Arzt geholt. In der zweistündigen Wartezeit schlief das Kind ein. Als eine Ärztin kam, verlangten die Beamten, dass er aufsteht. Als er nicht aufstehen wollte und weinte, drohten die Beamten, ihn mit Handschellen abzuführen. Ich hatte um eine Rettung gebeten, die allerdings in der Tiefgarage wartete. Als dann doch eine Sanitäterin heraufkam, konnten wir das Kind überreden, mitzugehen. Er würde dann in ein Krankenhaus gebracht und am nächsten Tag wieder entlassen. Sie schreibt als letzten Satz, in Oberösterreich stehen 140 Kinder auf der Warteliste für Psychotherapie. Das heißt, das Feld von den Menschen, die das brauchen, ist, also das, du hast es vorhin ganz schön gesagt, Casey, also man muss so viel andere Themen hier integrieren. Also Migration, Armut, also das Feld, ja, was Sie gesagt haben mit der Justiz, ist sehr, sehr groß. gerne. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Jetzt mit deiner Expertise, die du tatsächlich hast, auch über deine eigene Geschichte als Expertin deiner Geschichte, hast du eine Antwort darauf, was dir geholfen hätte in einer Krisensituation? Also könntest du das jetzt auch besser benennen und könntest du dir auch besser, wie soll ich sagen, diese Hilfe verschaffen?
Also was mir geholfen hat, denn es gibt auch ein paar Pfleger, die mir geholfen haben, war einfach das Gefühl, gehört zu werden und dass jemand an mich glaubt, also dass ich halt, ja, dass man mich halt sieht und ja, dass sich jemand zu mir setzt, mir zuhört und mir vielleicht einen Rat gibt, denn das reicht manchmal auch einfach schon, um die Nacht zu überleben. Das reicht einfach schon, um weiterzumachen. Man braucht niemanden, der kommt und einen überstürzt und umarmt und so. Man braucht vielleicht einfach nur eine Stimme, eine vertraute Stimme, eine ruhige Stimme, die sagt, dass sie zuhört und dass sie da ist. Und ja, das leider machen das sehr, sehr viele Pfleger nicht mal und leider nehmen sich dafür viele Leute nicht die Zeit, obwohl das ihr Job ist. Aber ja, also einfach eine Person, vielleicht auch eine vertraute Person, ein Freund, auch wenn es ein Freund ist, den ich jeden Tag sehe, einfach jemand, mit dem man redet, der dich ablenkt, der mit dir auch über andere Sachen redet, das ist toll.
Es kamen ganz, ganz viele Nachrichten heute und das möchte ich direkt an euch jetzt weitergeben, die das so bewundern, was ihr macht, die euch Mut zusprechen, die unterstützen wollen. Danke, dass ihr heute da wart. Danke für eure Offenheit. Danke, Frau Zechmeister-Kroos, auch für Ihren Besuch. Und für Sie zu Hause, wenn Sie oder eine Angehörige in einer scheinweg ausweglosen Situation sind, dann zögern Sie niemals, Hilfe anzunehmen und anzubieten. Wir haben auf unserer Ö1-Webseite im Tagesprogramm bei Punkt 1 eine Liste von Kontaktmöglichkeiten gelistet. Für heute verabschiedet sich, das war Ottmar Habeler-Bergsmann von der Technik, am Telefon Günter Kandelbauer, Regie Noel Gritznik und Elisabeth Scharing war am Mikrofon. Einen spannenden Nachmittag noch mit Ö1.